gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass bei 8 Sitzungen Gruppenhypnose bei Leuten, die jetzt Herpesviren haben, sich die Ausbrüche um 50% reduziert haben.
Willkommen zu Entspannung wirkt Wissen. Mein Name ist Carola Helene Hoffmeister. Ich bin Wissenschaftsautorin, Hypnocoach und Schlafberaterin. Und du kennst mich vielleicht von Entspannung wirkt, dem Podcast für hypnotische Traum- und Fantasiereisen. In diesem Format möchte ich nun interessantes Wissen zu Entspannung, Hypnose, Schlaf und mentaler Gesundheit teilen. Dafür spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung. Und viele haben den ein oder anderen Tipp für dich. In dieser Folge geht es um Hypnose. Und dafür unterhalte ich mich mit der Psychologin, Hypnotherapeutin und promovierten Hypnosewissenschaftlerin Sarah Karasch. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie Hypnose und Entspannung zusammenhängen.
Hypnose ist eigentlich eine Technik, um eine tiefe Entspannung zu erreichen. Also es ist eine Entspannungsmethode, kann aber eben auch als Therapiemethode genutzt werden. Und ist eine der ältesten Entspannungsverfahren überhaupt. Also es gibt schon Aufzeichnungen vom alten Ägypten, dass es da sowas wie so einen Tempelschlaf gab, wo dann die Ägypter dann eben in so einen Trance-ähnlichen Zustand gebracht wurden, um dann eben auch zu heilen. Das Gleiche ist auch mit der Antike, da gibt es auch schon Aufzeichnungen. Also es ist wirklich eines der ältesten Entspannungsmethoden, aber gleichzeitig ist es auch ein alltägliches Phänomen. Also wir kennen den hypnotischen Trance-Zustand eigentlich auch vom, wenn wir einen Film gucken und so drin sind und absorbiert sind, dass wir mitweinen, wenn irgendwas passiert, oder auch wenn wir zum Beispiel Auto fahren. Da gibt es den Begriff Highway Hypnosis, quasi wenn wir dann an einem Ort ankommen und wir wissen, wir wollen dahin, aber irgendwie nicht mitgekriegt haben, dass wir wie wir da jetzt hingefahren sind, sondern es war so ein automatischer Prozess, also so ein Flow-Erleben. Und das sind eben auch hypnotische Phänomene im Alltag, aber es kann auch zur Entspannung genutzt werden.
Hypnose wird ja manchmal auch in so eine etwas esoterische Ecke eingeordnet. Man denkt dann an diese Show-Hypnosen, wo jemand wie ein Puppenspieler agiert und da hat es was mit Kontrollverlust zu tun. Das ist es ja eben nicht. Also es ist eben entweder das Therapieverfahren oder dieser veränderte Bewusstseinszustand. Was erlebst du, wenn du sagst, du beschäftigst dich wissenschaftlich in deiner Forschung mit Hypnose? Begegnen dir dann auch Vorbehalte oder hat sich das schon geändert?
Nein, leider nicht. Also es ist mir auch ein großes Anliegen, dass da einfach ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht wird, weil es tatsächlich auch noch so ist, sogar unter Psychologen, dass immer noch so Vorbehalte gegenüber Hypnose sind und man immer das Bild, es ist halt so eingeprägt in unserem Kopf von, okay, man wird hypnotisiert und man ist irgendwie dann eine verrückte Henne, die über die Bühne läuft oder so. Das ist Hypnose oder Hypnotherapie nicht. Die Showhypnose dient halt zum Entertainment und ist eine Show. Und die Hypnotiseure haben dann auch oft ihre Mittel, wie sie dann auch die Personen rausfiltern, die vielleicht auch da gut für passen. Oder es sind auch Schauspieler. Also es gibt unterschiedliche Mittel. Aber es ist wirklich so, dass häufig noch Hypnose und Hypnotherapie mit dieser Showhypnose und dem Hokuspokus und der Esoterik in Verbindung gebracht wird. Und das finde ich sehr schade, weil Hypnotherapie und Hypnose einfach so ein gutes Mittel ist und so eine gute Methodik ist, um eben Probleme oder auch ja, vielleicht Störungen zu behandeln. Egal, ob es jetzt psychisch oder somatisch ist.
Du hast ja Psychologie studiert. Wie bist du dann zur Hypnose gekommen?
Also vielleicht auch da noch dazu, in dem Studium ist Hypnose auch kein Thema. Also ich hatte, glaube ich, einmal eine Vorlesung, also wirklich 90 Minuten, wo dann mal Hypnose thematisiert wird. Aber sonst sind wir im Studium sehr auf die verhaltenstherapeutische Richtung irgendwie getrimmt.
Was hat dein Interesse unterm Strich dann geweckt, wenn das jetzt nicht so zum Curriculum gehört? Also hattest du dann Selbsterfahrung damit oder wie kam es, dass es dich überhaupt so angesprochen hat?
Natürlich durch die Selbsterfahrung, also wir haben dann auch mal eine Hypnose bei uns im Institut gemacht und dann habe ich das auch mal erlebt. Aber ich mag diese Art der Therapie sehr gerne, weil es eben sehr schonende Form ist. Und ich glaube einfach, dass wir rein durchs Reden, wie jetzt eine Gesprächstherapie, nicht unbedingt immer dahin kommen, wo vielleicht das Problem begraben liegt. Und Hypnotherapie ist jetzt einfach eine Therapieform, die eben auf emotionaler und körperlicher Ebene wirkt oder auch anspricht. Das heißt, wenn wir in diesem Trance-Zustand sind, hat unser Unbewusstes dann eben Zugang zu Dingen und Emotionen und Erinnerungen, die uns vielleicht im bewussten, im wachen Zustand nicht zugänglich sind. Und das hat für mich einfach so Sinn gemacht, weil man geht in der Hypnotherapie davon aus, dass die schlechte, also ich sag mal schlechte in Anführungszeichen, negative Emotionen uns krank machen und gleichzeitig können positive Emotionen genutzt werden, um uns gesund zu machen. Und es ist einfach so ein Grundprinzip in der Hypnotherapie, dass wir erleben lassen wollen, wie es sich anfühlt, zum Beispiel sich gut, stark geborgen zu fühlen, und jeder Mensch hat in der Regel so eine Erfahrung. Das heißt, wenn es wirklich auch keine reelle Erfahrung ist, dann gibt es eine in der Vorstellung, wie es sich anfühlt, dass man von der Mama im Arm genommen wird und wie man sich geborgen fühlt. Und das wird eben genutzt in der Vorstellung, um wirklich diese Emotion und auch das körperliche Erleben, was es für ein Gefühl ist, zu wecken und dann eben in die problembehaftete Situation zu übertragen. Und so wird eben das überlagert.
Ja. Also Hypnosetherapie ist ja seit 2006 wissenschaftlich anerkannt. Vielleicht noch nicht so in den Köpfen angekommen, aber es gibt sozusagen wissenschaftsbasierte Evidenz dafür, dass Hypnose wirkt. Welche Studien würdest du da nennen oder welche Beispiele würdest du rauspicken, wo man das gesehen hat, das funktioniert wirklich?
Generell ist die wissenschaftliche Anerkennung ja nur auf einen Teilbereich der Symptomatik, weil es eben noch nicht genügend qualitativ hochwertige Studien gibt. Das ist das Problem. Und da liegt eben auch, das ist dadurch begründet, dass eben auch diese Hypnose noch so mystifiziert ist und dass auch die Leute, die vielleicht Geld investieren, um Studien durchzuführen, da vielleicht auch noch ein bisschen voreingenommen sind. Jetzt, wo es wissenschaftlich anerkannt ist, ist zum Beispiel auch bei Behandlung von Kindern und Jugendlichen und auch bei körperlichen Beschwerden mit psychischer Komponente, so drücken die das aus im wissenschaftlichen Beirat, also quasi alles wie jetzt Reizdarm zum Beispiel, eine somatische Beschwerde, die aber häufig mit einer psychischen Komponente einhergeht, was ja häufig auch durch Stress ausgelöst wird. Oder auch, wo es gute Evidenz gibt, ist bei Angst und Angststörungen. Da gibt es auch schon Meta-Analysen. Und momentan wurde auch eine Studie in Tübingen zur Reduktion von depressiven Symptomatik durchgeführt, die auch eine große Studie ist und auch so eine Randomized Control Trial, also wo es einfach so um Goldstandard der Forschung geht. Und da wird jetzt gerade schon ein bisschen was vorangetrieben, aber ist noch wenig. Aber das soll schon auch irgendwann in die sozialrechtliche Anerkennung gehen. Das heißt, dass auch irgendwann vielleicht das Ziel erreicht werden kann, dass die Krankenkassen auch die Hypnotherapie unterstützen und mitfinanzieren. Das ist ja leider noch nicht der Fall.
Und du hast dich in deiner Doktorarbeit eben mit der biomolekularen Wirksamkeit von Hypnose beschäftigt. Du hast also geguckt, inwiefern sich Hypnose oder der Zustand, der hypnotische Zustand, auf das Blut oder die Zellen auswirkt. Mhm. Was hast du da herausgefunden?
Also es war so drei Ebenen, die ich mir angeguckt habe. Zum einen also die psychologische Ebene oder die psychische Ebene, was ist da verändert, wenn man eine einmalige Entspannungshypnose, also es war wirklich eine reine Entspannungshypnose ohne große Intervention von 20 Minuten, wie sich's auswirkt. Und auf psychischer Ebene konnten wir sehen, dass eben die depressive Symptomatik und die Angstsymptomatik sich signifikant verbessert nach 20 Minuten Hypnose.
Also die Leute waren weniger traurig, betrübt und hatten weniger Angst. Das hat man, Genau. Das haben die selber so empfunden und du konntest das aber eben auch nachvollziehen anhand von Stresshormonen oder ich weiß nicht was.
Also das war jetzt zunächst subjektiv gemessen durch Fragebögen vorher, nachher. Wie hat sich die Angstsymptomatik und die depressive Symptomatik verbessert? Dann haben wir in der zweiten Ebene das Blutbild angeguckt und da konnten wir sehen, dass sich Blutbildparameter, zum Beispiel die Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, sich signifikant reduziert haben nach der Hypnose im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Und die Kontrollgruppe war das Betrachten von einem neutralen Dokumentarvideo. Und gleichzeitig konnten wir aber auch sehen, dass das Plasmavolumen sich erhöht. Also es kann jetzt dadurch sein, dass der Körper eben so in einem Entspannungszustand ist, wo das parasympathische Nervensystem aktiviert wird. Das ist ja der Gegenspieler zum sympathischen Nervensystem. Das sympathische Nervensystem wird aktiviert, wenn wir in einer Stresssituation sind. Das heißt so Fight-or-Flight-Modus, wenn wir kämpfen oder fliehen, braucht Energie. Alles, was der Körper in dem Moment nicht braucht, wird heruntergefahren, also Verdauung und so weiter. Und das parasympathische Nervensystem, wenn das aktiviert ist, es dient einfach auch, dass der Körper sich regenerieren kann, ausruhen kann und Kräfte mobilisieren kann. Und dadurch, dass das Plasmavolumen erhöht wurde, kann man vermuten, dass es eben zu so einem Verdünnungseffekt kam und die Blutparameter sich dadurch reduziert haben. Aber das können wir jetzt auch noch nicht abschließend schlussfolgern. Wir wissen mit der aktuellen Studie, dass es eben Veränderungen auf Blutzellebene gibt. Wie sich das jetzt auswirkt, kann man mit der Studie jetzt noch nicht abschließend diskutieren. Also da ist wirklich einfach auch noch der Bedarf nach mehr Forschung notwendig.
Genau. Ist das denn schon verblüffend sozusagen nach 20 Minuten, dass sich dann schon sowas auf Ebene des Blutes verändert? Oder wie würdest du das einordnen?
Ich meine, bei uns Stressreaktionen sind ja die Hormone Adrenalin und Noradrenalin als so Initialhormone beteiligt. Die werden als erstes ausgeschüttet. Und es geht sehr schnell, weil wir ja wirklich, klassisches Beispiel, Säbelzahntiger steht vor uns, wir müssen kämpfen oder fliehen, Adrenalin wird ausgeschüttet. Und dadurch, dass vielleicht auch dann der Adrenalinspiegel durch Hypnose sich reduziert und der Blutdruck sich auch reduziert, kann es sein, dass dann eben die Blutzellen an den Gefäßwänden heften bleiben, dass die dann gar nicht so im Blutfluss sind, weil das eben durch das Adrenalin moduliert wird. Deswegen ist es jetzt gar nicht so verblüffend, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben Adrenalin und Noradrenalin so quasi die Reaktion beeinflussen. Aber ich finde es nach wie vor einfach, dass es 20 Minuten ist keine Zeit. Also dass wir da eben schon Veränderungen sehen, finde ich sehr toll. Aber es gilt auch weiter zu forschen, was eben mit mehreren Sitzungen über längere Zeit, was da passiert im Körper.
Aber das bedeutet also, Leute, die eben eine Angstproblematik haben oder mit Depressionen zu kämpfen haben, für die ist es auf jeden Fall lohnenswert, einfach sich in einen Zustand der Entspannung zu begeben. Also kann auch eine Selbsthypnose sein oder so. Das kann schon hilfreich sein. Das löst dann nicht die Ursache des Problems sozusagen, aber der Körper kann sich ein bisschen erholen und dadurch ist man dann einfach etwas besser aufgestellt.
Auf jeden Fall und auch präventiv kann es natürlich genutzt werden. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass Leute, die vielleicht schon so ein pathologisches Störungsbild dann haben, sondern einfach auch Leute, also ich meine, wenn man gestresst ist oder wenn man vielleicht einmal einen schlechten Tag hat oder einfach auch als Routine, man könnte es ja auch als Morgen- oder Abendroutine mit einbauen, kann es wirklich schon sehr gute Effekte haben.
Wie ist das denn zum Beispiel, ich mache mir auch häufig Hypnosen zum Einschlafen an. wirken die dann auch weiter, während man dann gar nicht mehr bewusst zuhört oder schon eingeschlafen ist?
Ja, also das ist, fragen mich viele, weil ich zum Beispiel auch eine hypnomentale Geburtsvorbereitung anbiete. Also das ist quasi so ähnlich wie das Hypnobirthing. Mhm. Es geht darum, eben schwangere Frauen so mental mit Hypnose zu begleiten, dass sie einfach auch eine gute und angenehme, gestärkte Geburt erleben können. Und da ist es oft so, dass die schwangere Frauen einfach einschlafen, weil die auch sehr erschöpft sind natürlich. Und es ist wirklich so, dass unser Unbewusstes dann trotzdem noch mithört. Und manchmal ist es dann auch so, wenn die Hypnose zu Ende ist, wacht man kurz trotzdem auf.
Stimmt, das spricht dafür, dass man es vielleicht ja doch irgendwie wahrnimmt und dann kann man wieder zurückdrücken.
Genau. Interessant. Also es ist wirklich so, dass das Unbewusste dann noch mithört. Meistens ist ja auch noch nicht so ein ganz tiefer Schlaf, sondern eher noch, wenn man einschläft, ist ja noch so ein bisschen ein oberflächlicher Schlaf. Und viele empfinden das dann als schlimm oder negativ, wenn die einschlafen. Und ich empfinde es eigentlich als positiv, weil es ja einfach ein Zeichen dafür ist, dass auch der Körper jetzt entspannt ist und dass man loslassen kann.
Und es ist ja auch was, was der Körper lernt, ne? Also Hypnosefähigkeit ist ja unterschiedlich ausgeprägt. Der eine kann sich vielleicht leichter innere Bilder vorstellen als der andere. Also das ist, aber man kann das auch trainieren sozusagen und kommt dann auch immer schneller in so einen Trance oder in so einen Entspannungszustand rein, wenn man einmal weiß, wie es geht, genau wie das autogene Training ja auch wirkt. Also wenn man das häufiger anwendet, dann...
Also da ist es noch ein bisschen widersprüchlich, was die Forschungslage angeht mit dieser Suggestibilität der Hypnosefähigkeit. Also es gibt so eine Forschungsrichtung, die dann sagt, okay, ist es wirklich ein Trait-Variable, also eine Variable, die wir angeboren haben und man kann es nicht lernen. Eher so die alte, ältere Forschung, die neue Forschung, die zeigt, okay, es gibt wirklich auch einen Trainingseffekt und es ist gar nicht so wichtig, wie gut man suggestibel ist, weil sich der Körper oder das Unbewusste dann sowieso auch das holt, was es vielleicht gerade braucht. Ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass einfach, auch je öfter ich mich selber zum Beispiel in Trance begebe, desto einfacher fällt es mir auf.
Also meine Erfahrung ist das eigentlich auch. Also suggestibel heißt eben, wie beeinflussbar man, wie offen man ist für solche Worte, die einen dann erreichen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich kann mir einfach jetzt, ich höre was, aber ich kann es mir irgendwie nicht richtig vom inneren Auge vorstellen. Ist das zum Beispiel sehr wichtig?
Also es gibt wirklich Menschen, nicht viele, aber es gibt Menschen, die können sich gar keine Bilder vorstellen. Es ist da die Frage, welche Art der Suggestion man dann verwendet. Also es gibt ja unterschiedliche Arten der Trance-Sprache. Es gibt zum Beispiel die klassische Hypnose, die das war so die erste, ja vielleicht auch wie Freud das angewendet hat, wo es so um direkte Suggestion geht, wo man wirklich sagt, okay, du bist jetzt müde, du bist entspannt, so ein autoritärer Stil. Und dann kam ja Milton Erickson und er hat so die moderne Hypnosesprache entwickelt, wo es mehr um so einen indirekten Stil geht mit Metaphern und viel verbildlicht. Genauso, dass einfach das Unbewusste die Möglichkeit hat, die Bilder selber dann zu kreieren. Und dann gibt es auch noch eine neuere Tendenz, es ist so die traditionelle Trance-Sprache, die habe ich auch mit in meiner Doktorarbeit erforscht. Da geht es darum, da hat der Walter Bongard so eine Analyse gemacht von verschiedenen Texten von Naturvölkern, wie die dann in Trancezustand kommen. Und es gibt immer so ein Muster, dass Mehrfachwiederholungen stattfinden. Also dass zum Beispiel ein Gefühl immer wiederholt wird, durch den ganzen Körper geschickt wird und dadurch die Trance vertieft werden kann. Aber die moderne Trance-Sprache nach Milton Erickson ist sehr eine verbildliche Trance-Sprache. Und das ist vielleicht jetzt eine Trance-Sprache, wo dann Leute, die keine Bilder sich vorstellen können, nicht so gut von profitieren. Die würden dann vielleicht eher von den direkten Suggestionen profitieren und vielleicht auch mehr über Atmung in die Trance kommen. Nicht über Bilder, sondern über die Atmung oder über die Wahrnehmung von Körpergefühlen, von Körperreaktionen.
Was hat dich am meisten verblüfft vielleicht in der Forschung? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet?
Mir fällt eine Studie ein, die mir wirklich, auch die ich auch immer wieder zitiere, weil ich es richtig krass finde, das Ergebnis. Also es geht, Hypnose, das war ja auch Teil meiner Doktorarbeit, ist ja auch einfach gut, um das Immunsystem zu stärken. Da gibt es wirklich auch Befunde, die zeigen, dass so Immunparameter dadurch verändert werden und dass es vielleicht einfach zu einer Stärkung eben der Abwehrkräfte kommt. Und es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass bei, ich glaube, 8 Sitzungen Gruppenhypnose, dass sich bei Leuten, die jetzt Herpesviren haben, also die einfach Herpes haben, sich die Ausbrüche, also die Rezidive der Herpesbläschen um 50% reduziert haben. Bin selber, also ich weiß, was Herpes ist so, und wo ich dann auch dachte, wow, also 50% weniger ist richtig krass.
Ja.
Voll. Und natürlich auch nicht nur, was jetzt die Forschung angeht, sondern auch in der Praxis, im klinischen Setting, es sind einfach auch die Veränderungen, die die einzelnen Individuen dann auch durch Hypnose erreichen. Das ist immer wieder spannend. Und auch das, was in der Hypnotherapie dann passiert. Also ich weiß ja nie, wenn ich jetzt denjenigen dann in die Hypnose begleite, wo es hingeht, was passiert. Weil ich kann ja nicht in den Kopf gucken und der weiß es jetzt in dem Moment vielleicht selber auch nicht. Mhm. Aber ich bin immer wieder so überrascht, was da für starke Bilder kommen, wo die Reise hingeht. Und es ist einfach auch was, was mich immer wieder so fasziniert an dieser Therapiemethode.
Ja, weil das schon in einem drin ist und sich sozusagen Ausdruck sucht und auf eine ganz kreative Art und Weise.
Ja, und was auch einfach für starke Bilder dann kommen. Also ich kann ein Beispiel vielleicht bringen von einer Patientin, die dann sich so ihren Raum beschützen wollte, und dann hat sie sich so einen Ritter vor den Raum gestellt und einfach so, dass es auch der Fantasie da keine Grenzen gesetzt sind. Und das ist ja eigentlich, was uns sehr vertraut ist, weil Kinder haben das noch.
Ja.
Kinder sind ja sehr in diesem Fantasiedenken. Oder wenn ich auch an mich früher zurückdenke, was wir für Bilder dann schaffen, wer uns wie beschützt oder so. Und es sind einfach Bilder, die so in uns verankert sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir vergessen das oder haben den Zugang nicht mehr zu. Und ich glaube, Hypnose kann einfach den Zugang wiedergeben.
Das kann ja sehr hilfreich sein, weil es so plastisch ist. Und dann hat man den Ritter vielleicht irgendwie im Alltag, wenn man sich den dann vorstellt, oder dieser Schutzanzug, in dem man schlüpft oder so.
Genau.
Ist so handfest. Also das kann man sich dann vorstellen und eben wieder die Selbstwirksamkeit.
Ja. Ich empfehle auch manchmal dann, dass man sich ein Bild ausdruckt vielleicht und sich das wohin klebt. Also es hatte ich auch eine Patientin, die hat sich dann irgendeinen Staubsauger, der sich schützt vor irgendwie den negativen Sachen, und hat sie sich auch einen Staubsauger an ihren Arbeitsplatz, ein Bild ausgedruckt, und das erinnert sie halt dann auch immer dran.
Eine gute Idee, solche Bilder sich abzuspeichern. Und was würdest du sonst raten, wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung hat, wie kann man sich dem ganz gut annähern?
Der Hypnose? Also generell würde ich sagen, einfach offen sein. Offen sein und ausprobieren. Und vielleicht auch, wenn es beim ersten Mal nicht so gut klappt, nochmal eine Chance geben. Das erlebe ich ja auch in der Praxis, dass Leute, die vielleicht noch nie eine Hypnose gemacht haben, am Anfang, natürlich ist man vielleicht ein bisschen aufgeregt und oh Gott, was passiert hier? Vielleicht ist es ja doch dieser Hokuspokus. Aber einfach sich mal drauf einlassen und ausprobieren. Und auch wenn es dann vielleicht nicht die Therapiemethode ist, die einem hilft, dann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich auch in einen entspannten Zustand zu versetzen, dass man einfach für sich das Passende dann sucht. Es kann auch sein, dass Leute, die jetzt vielleicht nicht gut suggestibel sind, wirklich von Hypnose nicht gut profitieren können, dass es vielleicht eher kontraproduktiv ist, aber dann hilft vielleicht die progressive Muskelentspannung oder Achtsamkeit. Also da einfach sich auf die Suche begeben.
Eine kleine Atemübung an der Bushaltestelle ist vielleicht dann besser als keine, wenn es einem liegt, oder sonst der Waldspaziergang.
Genau, oder im Zug. Viele fahren ja auch mit dem Zug zur Arbeit, mit den Öffentlichen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die entspannteste Umgebung ist, aber kann sich ja einfach die Kopfhörer auf die Ohren machen und sich was anhören, was einem gut tut. Spannend. Statt vielleicht nur am Handy rumzuscrollen oder so. Also das versuche ich zum Beispiel.
Danke für das Gespräch. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihm 5 Sterne gibst. Vielen Dank.